Eifersucht und den Umgang damit. Darum geht's heute. Hallo ihr Lieben.
Hallöchen.
Erstmal wieder sacken lassen. Uschi, ich grüße dich. Du bist Gott sei Dank wieder mit am Start.
Ja, es war nicht so einfach.
Es war nicht so einfach. Wir haben irgendwie deine Technik geschrottet letztes Mal.
Korrekt.
Und heute bist du mit einem Gastcomputer dabei und ich hoffe, der hält durch.
Das hoffe ich auch.
Und ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben uns gerade überlegt, oder ich hatte mir überlegt, dass wir mal über Eifersucht sprechen. Mhm. Einfach aus dem Hintergrund, dass viele Menschen von Eifersucht geplagt sind, dass ich häufig höre, dass Paare wirklich damit strugglen, wenn einer von beiden eifersüchtig ist oder aber auch beide im schlimmsten Fall eifersüchtig sind, was es auch tatsächlich häufiger gibt. Mhm. Und dass es wirklich, wirklich anstrengend sein kann. Ist auch einer mit der vielen Gründe oder einer mit auch der Hauptgründe, warum Paare sich dann irgendwann tatsächlich trennen, weil es einer von beiden nicht mehr aushält. Mhm. Und ich glaube immer noch, dass viele Menschen nicht wirklich wissen, was steckt hinter dieser ganzen Eifersucht und auch keinen wirklich guten Umgang damit haben. Also für sich selbst nicht, wenn sie eifersüchtig sind, aber auch nicht den Umgang mit dem Partner und der Partnerin. Von daher, lass uns mal gucken, wo uns heute unser Talk hinführt. Bei dir gibt's irgendwelche Hintergrundgeräusche?
Das ist der Computer. Das ist ein Dauersausen, ne? Hörst du das auch?
Okay, ich hoffe, in der Aufnahme, vielleicht ist es nicht drin. Wir schauen mal, was dabei rauskommt.
Ja, der ist so alt. Ich glaube, da sitzt einer drin und tritt mit so einem Rädchen, weißt du?
Oh Gott. Wie bei so einer Nähmaschine habe ich gerade im Kopf, so wie früher die Frauen noch das Rad gedreht haben, damit der Faden da vorne irgendwie sich
bewegt. Ich denke, so ungefähr wird es sein, ja.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir diese Aufnahme nutzen können. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Und wir starten einfach und machen weiter. Mhm. Uschi, Eifersucht kennst du oder hattest du schon Partner, die eifersüchtig waren?
Ich selber kenne Eifersucht, allerdings aus meinen früheren jugendlichen Zeiten. Also so die erste Liebe. Und da war natürlich irgendwie immer Party. Also ich komme ja vom Dorf und da war so Scheunenball. Und da rannten natürlich mehr als eine schöne Frau rum. Und da hatte ich schon ab und zu selber Eifersuchtsgefühle. Ich denke, das hing dann aber auch damit zusammen, dass ich halt noch nicht so war, wie ich jetzt bin. So, ne? Mhm. Also da ist man jung, man denkt sich, bin ich vielleicht gar nicht so schön wie die andere. Und ohne jetzt einen bestimmten Grund zu haben, war ich früher eifersüchtig, ja. Mhm.
Okay. Kannst du dich selber noch dran erinnern, wie das war oder wie sich das angefühlt hat?
Ja, ich kann das sehr gut zusammenfassen. Es war ein Scheißgefühl. Hm. Also das ist so die Empfindung, die ich im Nachhinein jetzt so dazu habe. Also es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Es ist es ist auch schon so ein bisschen Schmerz, ne, den man auch eigentlich gar nicht haben will und den man überhaupt nicht selber abstellen kann. Das ist, glaube ich, das größte Problem daran.
Mhm. Und weißt du noch, wann sich das wirklich eingestellt hat? Also wenn du akut Gefahr gesehen hast oder auch schon vielleicht, wenn du wusstest, jetzt geht er alleine irgendwo hin oder damals gab es ja noch gar keine Handys. Also
wann? No control.
No control, genau. Also wann genau hat sich das bemerkbar gemacht?
Also bei mir, wie gesagt, ich muss irgendwo zwischen 16 und 18 gewesen sein. Ja. Hat sich das so bemerkbar gemacht, also nicht jetzt irgendwie, wenn ich wusste, mein Partner geht los, sondern tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie daneben stand, dabei stand, Scheunenball, da sind 1000 Leute, ja, und ich habe gesehen, dass mein Freund, damals hieß es ja noch fester Freund, mein fester Freund sich mit einer anderen Frau unterhalten hat oder der vielleicht sogar angequatscht worden ist, ne, das fand ich unangenehm, da hatte ich ein mulmiges Gefühl, ein Ziehen im Bauch, also es war nicht schön, ja.
Hm, Und weißt du noch, was du gemacht hast? Also wie bist du damit umgegangen?
Das kam
interviewmäßig hier.
Ja, genau. Wie war das bei Ihnen? Also es gab zwei Varianten. Entweder ich war ganz cool und habe gedacht, was soll die haben, was ich nicht habe. Oder Ich bin dazwischen gegangen tatsächlich. Das hat dann aber zugenommen mit damals steigendem Alkoholkonsum. Ja, man hat ja nicht so viel vertragen. Wenn man dann zwei Bierchen getrunken hat, waren die, das ist ja oft ein Gefühlsverstärker, Alkohol. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich dazwischen gegangen. Also jetzt nicht so, dass ich die an die Seite gedrängt hätte und gesagt, ey, was willst du von meinem Kerl? Sondern ich habe mich dann dazwischen gestanden und gesagt, ah, ist ja nett, ihr trinkt hier ein Bier. Also ich habe mich nett dazwischen gestellt und in das Gespräch eingegriffen.
Ah, ja. Wow, okay. Und hast quasi so, hast du dann so Territorialverhalten gezeigt? Also hast ihm so den Arm um ihn gelegt oder so nach dem Motto, ey, das ist meiner, oder hast dem der anderen Frau gezeigt, wo der Frosch die Locken hat oder in welcher Variante?
Ja, genau. Also ich denke, das ist so ein Markieren, ja, das Bein gehoben, dran gepinkelt. Also das ist meiner. Nur, dass das jetzt mal gerade klar ist, ja. Ja.
Okay.
Mein. So, also so habe ich das gemacht, ja. Also ich habe weder geschlagen noch irgendwie, das gibt es ja auch, ja. So nimm die Hände von meinem Mann und dann bang, gibt es eine gedunkt. Mhm. Nee, ich glaube, ich habe mein Territorium klar markiert, ja.
Wow. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Während du so erzählst, also ich kenne es klar, Eifersucht aus der Arbeit natürlich, weil ich mit, glaube ich, deutlich, ja doch schon mit vielen Menschen gearbeitet habe, die das Thema wirklich auch betroffen hat.
Ja.
Ich überlege gerade so, Scheunenbälle kenne ich natürlich auch. Und ich kenne dieses Gefühl von wirklich richtiger Eifersucht nicht so wirklich. Aber nicht aus dem überlegenen Gefühl zu sagen, irgendwie, ich kenne das gar nicht, sondern ich bin eh immer davon ausgegangen, dass die anderen besser sind. Also das ist im Prinzip nicht besser, sondern es ist eigentlich noch schlechter, weil ich habe immer gedacht, na klar, ist die andere hübscher, die ist eleganter oder so. Also ich habe es gar nicht für möglich gehalten, dass ich besser sein könnte. Also zumindest in dem Alter, wo du jetzt sagst, so. Ich hatte aber auch zu der Zeit nicht feste Freunde, das ist erst später bei mir gekommen. Und ich war immer verknallt und mir war immer irgendwie klar, dass die anderen toller sind. Also ich bin gar nicht in solche Situationen gekommen. Das ist erst sehr viel später, als ich dann meinen ersten festen Freund quasi hatte. Also ich überlege wirklich gerade, ich habe nicht so viele Partnerschaften gehabt und wenn, waren die immer auch relativ lange oder man hat irgendwie gleich geheiratet zweimal. Das ist alles nicht wirklich besser, aber Eifersucht war nicht unbedingt mein Problem. Viele andere Sachen dabei, aber Eifersucht tatsächlich nicht. Und auch meine Partner waren tatsächlich auch nie eifersüchtig. Was ich manchmal fast ein bisschen schade fand, wo ich so dachte, so ja, die sind sich einfach meiner so sicher, was vielleicht auch ein bisschen schade ist. Wobei ich der Meinung bin, Eifersucht ist nichts, was jemand braucht, weil es einfach kein gutes Gefühl oder kein gesundes Gefühl ist.
Ja, richtig.
Wie ist es aus deinem, also kennst du so Paare, die so wirklich richtig, richtig eifersüchtig sind, wo man schon weiß auf jeder Party, oh Gott, das eskaliert wieder, wenn wir Pech haben?
Ja. Ja, die kenne ich auch aus früheren Zeiten. Ich glaube, die kennen wir alle, da ist irgendwas. Ein Tier.
Mein Kater.
Eine Katze.
Mein Kater.
Ich denke gerade, Moment, das ist nicht dein Mann.
Nee, so fällig ist er nicht.
Sorry, ich leck ab. Tatsächlich habe ich in der Bekanntschaft ein Pärchen, die waren in den Anfangszeiten ganz fürchterlich eifersüchtig und aber dann auch so unbegründet eifersüchtig, wo ich immer gesagt habe, das zu meiner Freundin, das, was du da siehst, kann ich gar nicht sehen. Das ist von dir eine selbstgemachte, wie soll man sagen, selbstgemachte eine Einbildung, eine Fantasie, ja, die ich nicht sehe. Das ging so weit, dass die den auf der Arbeit verfolgt hat, so ungefähr, ja, die ist ihm hinterhergefahren. Ob er auch wirklich zur Arbeit fährt, ob er dann auch passend wieder nach Hause kommt, da habe ich gesagt, das ist jetzt ein Verhalten, das ist auffällig, das ist gestört, da musst du dran arbeiten. Die haben das tatsächlich hinbekommen, aber das war ein langer Weg und für alle Beteiligten, also so wie mich jetzt als Freundin, war das echt anstrengend, ja, die haben ja jede Party geflasht. Das ist fürchterlich gewesen.
Ja. Ne? Das kenne ich auch tatsächlich.
Oder gruselig.
Familienfeiern, Schützenfeste, Geburtstage, alles Mögliche. Ja. Also das kenne ich tatsächlich auch. Und so wie du gerade auch schon sagtest, je mehr Alkohol im Spiel war, umso dramatischer wurde das Ganze.
Dramen spielen sich ab, genau.
Ja. Aber früher kenne ich das noch eher, dass man sich so hinterhergefahren ist. Oder dass die Freundin dann, fahr da mal hinterher oder guck mal, wo der jetzt ist. Das hat sich, kennst du das noch? Also ich weiß, dass ich mit Freundinnen manchmal losgefahren bin und wir sind dann jemandem hinterhergefahren und haben geguckt, ob der wohl jetzt da ist, wo er gesagt hat, dass er ist und so.
Ja.
Das hat sich, finde ich, glaube ich, verändert. Ich kriege das nicht mehr so mit. Also heute, glaube ich, kriege ich viel mehr mit, dass Leute halt im Handy gucken, mit wem hattest du Kontakt, auf Social Media gucken, welche Chatverläufe. Also wenn Paare in die Praxis kommen, dann ist es eher, dass sie berichten, ja, ich habe es doch aber im Chatverlauf gesehen oder ich habe es doch auf Facebook gesehen.
Richtig.
Eher so dieses digitale Ding, also so dieses, ich bin dir hinterhergefahren oder man hat so einen Privatdetektiv beauftragt, das gibt es natürlich auch noch mit Bildern und so.
Aufregend.
Ja, auf jeden Fall. Ach du, wenn es um Geld geht oder es geht um Scheidung oder wer kriegt die Kinder, ich glaube, sind das immer noch Sachen auch, die, also ich glaube, Privatdetektive gibt es immer noch tatsächlich.
Ja, denke ich.
Ne? Und aber es gibt ja unterschiedliche Arten auch von Eifersucht. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich das nutzen will, um einen reinzupoolen, irgendwie, weil ich das Sorgerecht für die Kinder haben will. Und will Untreue beweisen, wobei früher war das noch anders, wenn man dem anderen quasi ja fehlt.
Schuldig geschieden, genau.
In der Form gibt es das ja so gar nicht mehr, glaube ich.
Ja, Gott sei Dank.
Nicht mehr in der
Variante. Gibt es nicht mehr.
Und da ist es heute, glaube ich, tatsächlich viel, viel schwieriger. Du kannst per Tracker sehen, wo der andere sich aufgehalten hat. Du kannst den verfolgen. Also die Art der Kontrolle ist eine andere geworden, aber ich glaube, sie ist deutlich engmaschiger geworden. Das war gefühlt früher irgendwie, weiß ich auch nicht. Hab ich das früher nicht so, also nicht dieses, den anderen zu verfolgen. Es gibt aber für mich gefühlt auch unterschiedliche Arten von wirklich Eifersucht. Also ich finde das ein Unterschied, ob ich auf einer Party bin und da kommt irgendwie eine Frau an und macht sich an meinen Partner ran und ich denke so, holla holla, was ist da denn los? Und bin vielleicht eifersüchtig, weil ja diese Szene irgendwie für mich bedrohlich wirkt.
Ja.
Oder ob ich wirklich immer davon ausgehe, wenn er weg ist, er könnte jemand anders treffen. Er könnte, wenn er irgendwo, was weiß ich, irgendwo hinfährt, vielleicht übers Wochenende, da könnte er jemanden treffen. Also so in der Fiktion zu denken. Ne? Was ist, wenn er jemand anders trifft?
Ja, das ist natürlich auch dann erfahrungswert. Also wenn man zum Beispiel schon mal die Erfahrung gemacht hat, der Partner hat betrogen, dann ist es natürlich ganz schwierig, da nicht eifersüchtig zu sein. Ja, und da nicht diese Angst zu Hause zu haben, hey, fährt er jetzt wirklich nur mit seinen Kumpels los oder macht er da irgendetwas anderes? Ne? Das ist dann noch wieder ein anderes Stadium der Eifersucht oder ist es tatsächlich eine unbegründete Eifersucht, wie jetzt bei meiner Freundin, die da wirklich weiße Mäuse gesehen hat. Und wo es überhaupt nicht begründet ist, da muss man natürlich überlegen, an wem liegt es jetzt? Ja, liegt es an mir? Habe ich da einen Minderwertigkeitskomplex oder fühle ich mich selbst nicht genug gewertschätzt? Es muss ja dann irgendeine Ursache haben, wenn da tatsächlich nichts dahinter steckt. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Und deshalb ist mir das Thema einfach auch so wichtig, um es mal wirklich anzuschneiden, weil ich glaube, es ist super, super wichtig zu verstehen, Eifersucht ist keine Laune. Oder das ist nichts etwas, was ich einfach so auf Knopfdruck abstellen kann. Eifersucht ist wirklich, wirklich eine ernstzunehmende Geschichte, weil es hat eine ernstzunehmende Ursache. Man kann dran arbeiten, das ist die gute Nachricht. Also man kann absolut Eifersucht bearbeiten, auch dass die Eifersucht wirklich weggeht. Also das ist wiederum was Gutes. Aber dafür braucht es einfach das Erkennen, woher es kommt. Also die Wurzel quasi zu verstehen.
Ja.
Und das schafft man häufig alleine gar nicht. Also ich finde es deshalb immer super richtig, wenn jemand sagt, boah, ich habe da ein Problem und das ist zu viel des Guten. Ne, also manche sagen ja auch so, ja, ein bisschen eifersüchtig ist ja auch ganz niedlich irgendwie. Aber es gibt halt so eine richtig klare pathologische Eifersucht, die jede Beziehung auch kaputt macht im Laufe der Zeit.
Ja.
Ja. Und da ist dann schon echter Handlungsbedarf angesagt. Wobei ich finde auch selbst bei so, naja gut, was sind so Eifersüchteleien halt, ne? Aber alles, was mich ja letzten Endes runterzieht oder was mich in so eine Angstsituation bringt, ist nicht gut. Und stresst mich und stresst auch letzten Endes dann die Beziehung.
Ja.
Und es gibt so ein falsches Verstehen auch vielleicht von dann dem Partner oder der Partnerin, der denkt, ja, du vertraust mir nur nicht genug und zweifelt das dann an. Also wenn du mir ja mehr vertrauen würdest, dann wären wir ja glücklich. Also so dieses, ich gebe dir das zurück. Ne, also ich habe doch gar nichts gemacht und du hast vorhin einmal gesagt, so grundloses Vertrauen oder grundlose Eifersucht.
Grundlose Eifersucht, genau. Ja, also es ist natürlich so, dass man dieses Gefühl erstmal ernst nehmen muss. Also so übergehen und sagen, ja, da ist doch nichts, jetzt stelle ich mal nicht so an. Das ist definitiv der falsche Weg, ja. Dieses Gefühl, was von Eifersucht, das muss der Partner wirklich ernst nehmen, weil sonst wird es dich sicherlich nicht bessern, ja. Das schafft Misstrauen, das Vertrauen ist ja offensichtlich eh schon gestört, aus welchem Grund auch immer. Also das muss ernst genommen werden und du hast vollkommen recht. Ja? Also wenn das wirklich in so ein uferloses Eifersuchtsgedengel geht, dann muss man da auf jeden Fall sich professionelle Hilfe suchen. Weil das macht einen auch selber kaputt. Ne? Also dieses Gefühl ist ja sehr unangenehm, soweit ich mich erinnern kann.
Voll. Ja. Und was passiert, ist ja auch, dass so die Würde bei beiden irgendwie irgendwann komplett weggeht. Ne? Also du kommst in so eine Erklärungsnot, also der dann quasi ja bezichtigt wird, sich irgendwie falsch zu verhalten, auch selbst wenn er vielleicht gar nichts Falsches macht in dem Sinne.
Ja.
Aber irgendeiner stellt ja den Vorwurf auf oder stellt in den Raum, da könnte irgendwas sein und dann ist der andere gleich so in so einer Erklärungsnot. Ne? Ich muss doch jetzt mein Partner oder meine Partnerin quasi die Sicherheit geben, dass da nichts ist und dass sie sich das oder er sich das ausdenkt und wir müssen nur am Vertrauen arbeiten. Und dann ist schon Stress da, weil der eine muss sich erklären und da kann er oder kann sie gar nicht, weil was soll sie denn erklären?
Natürlich.
Und die andere Sache ist, aber der eifersüchtig ist, muss sich ja auch erklären, ne, warum er so reagiert. Und häufig können die Menschen das nicht erklären. Also sie können dann vielleicht erzählen, ja, ich habe Angst, dich zu verlieren. Das steckt häufig dahinter, so eine Verlustangst.
Ja.
Oder ich kann einfach Männern oder Frauen generell nicht vertrauen. Also auch so eine erfahrene, ja, so ein mangelndes Vertrauen, mangelndes Misstrauen, was ich aber selber auch vielleicht gar nicht fassen kann, warum es so ist. Und auch derjenige muss sich ja erklären, warum er so reagiert. Und das heißt, man hat einen Konflikt, der sich immer wieder entlädt. Und dann wird geguckt, oh, schaffen wir es irgendwie heute nach draußen zu gehen, weil draußen lauert die Gefahr, sind wir zu Hause, kriegen wir es einigermaßen hin. Wobei, dann braucht nur das Handy pimmeln. Ne? Oh, wer hat denn da geschrieben? Oder mit wem hast du denn gerade gesprochen? Also wenn ich wirklich in dieser Eifersucht bin, dann lauert ja die Gefahr überall.
Natürlich, also, natürlich. Da ist ja schon ein falsches Gucken ein Grund, eifersüchtig zu sein. An was hast du gerade gedacht?
An wen hast
du gerade gedacht? Ja, also das sind ja mitunter völlig unbegründete Ideen, die derjenige dann im Kopf hat oder diejenige. Ja. Aber die sind halt einfach da und die sind ja nicht erklärbar. Ja, weil der hat wahrscheinlich nicht anders geguckt als die letzten 5 Stunden zuvor.
Das stimmt.
Aber irgendwas ist passiert, was da dieses Gefühl der Eifersucht ausgelöst hat. Ne? Schwer zu identifizieren.
Genau.
Das wollte ich sagen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du mit 16 oder zwischen 16 und 18 noch nicht so warst wie heute. Also was gelingt dir oder was ist dir gut gelungen, dass du sagst, hey, heute ist Eifersucht eigentlich nicht mehr unbedingt meine Baustelle?
Ich bin der Meinung, dass in einer funktionierenden Beziehung so viel Vertrauen herrschen sollte oder muss, damit dieses Gefühl der Eifersucht gar nicht aufkommt. Und wenn man sich eine gewisse Zeit lang kennt, dann weiß man auch, was den anderen stören könnte oder was der andere für Gefühle hat bei den Handlungen, die ich habe. Also was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo, ich bin ja nun auch Sängerin und natürlich schmachten mich da manchmal irgendwelche Kerle auf der Bühne an, ja. Und mein Mann damals, ich bin ja getrennt jetzt, hat damit kein Problem gehabt, obwohl er es gut hätte haben können. Aber der hat sich eher gedacht, lass die mal schmachten, das ist meine, ja. Also dann kam dieses Gefühl gar nicht auf, offensichtlich. Das ist natürlich dann auch so, ich habe ihm signalisiert, pass auf, klar, hier sind andere Männer, aber wir beide sind zusammen, Punkt. Wäre ich jetzt vielleicht drauf eingegangen oder hätte zugezwinkert oder was man da alles so macht, ja, dann hätte ich das ja geschürt. Aber ich kenne da meine Grenzen und mein Partner wusste eben, dass ich diese Grenzen einhalte. Und ich glaube, das ist auch so ein Absprache-Ding. Wie weit kann man gehen? Was kann der andere akzeptieren? Ist ein kleiner Flirt drin? Oder reicht es schon, wenn mich an der Theke jemand anspricht und sagt, geh mal zur Seite? Ja, das sind ja manchmal ganz seltsame Auslöser. Ja, also da muss man auch ein gewisses Selbstbewusstsein in seine Beziehung mit einbringen.
Absolut. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Frage von Selbstbewusstsein, sondern es ist eine Frage von Selbstwert. Also ja, schon oder Selbstwertgefühl. Ja. Und unterm Strich hat Eifersucht nie was mit anderen zu tun, sondern immer nur mit einem selbst. Das andere, was du sagst, sind so diese AGBs einer Beziehung. Ne? Also
ja,
wie,
genau.
Ne, so wie, worauf verständigen wir uns? Was ist für uns okay? Ist ein Flirt noch erlaubt? Oder ist ein Kuss schon fremdgehen? Oder was gehört für uns zur Treue?
Ja.
Das sind so die AGBs, die man irgendwann absteckt. Ne? Wie beim Vertrag halt hier. Wenn wir zusammen sind, sind das unsere Punkte, an die wir uns halten wollen. Aber Eifersucht ist kein AGB, sondern das ist etwas in dir, was du mitbringst und was mit jeder Partnerschaft wieder neu anfängt. Und es hat auch nichts mit dem Verhalten deines Partners zu tun. Das ist das Problem. Der kann oder sie kann sich, egal wie sie oder er sich verhält, es hat nichts mit dem Verhalten des anderen zu tun. Das ist immer so das Problem, ne, was gerne gesagt wird. Ja, wenn du mir aber keinen Grund geben würdest, dann wäre ich ja nicht eifersüchtig und der andere oder die andere dann wieder sagt, ja, aber wenn du nicht so eifersüchtig wärst, dann würde ich ja auch das und das und das nicht machen. Das ist so dieses Eier-Ding. Was ist zuerst, das Ei oder das Huhn?
Ja, aber gibt es da nicht irgendwas, was die Person, die eifersüchtig ist, was die triggert? Also irgendwo ist ja der Auslöser. Genau. Ne? Und da ist eben die Frage, was triggert mich? Kann ich das abstellen, um meinem Partner vielleicht gar nicht in diese Situation zu bringen? Das muss natürlich im Rahmen bleiben. Ja? Also wenn es dann heißt, also eigentlich geht es mir nur gut und ich bin nicht eifersüchtig, wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen. Das ist natürlich keine Alternative. Aber man kann natürlich ein paar Dinge abstellen, wo ich weiß, das triggert meinen Partner hinsichtlich der Eifersucht. Was auch immer das ist.
Also ich verstehe bis heute noch nicht, warum Menschen es so schwer fällt zu sagen, hey, ich bin eifersüchtig, shitte, da habe ich ein Problem, ich suche die Lösung und da hole ich mir jetzt Hilfe. Das ist für mich wie, oh, ich habe Zahnschmerzen, shitte, da ist wohl wahrscheinlich irgendwie mit dem Zahn was falsch, also gehe ich zum Zahnarzt.
Ja.
Es ist genau das Gleiche. Ne? Ich habe irgendwas in mir, was vor sich hin fault oder was vielleicht gerade defekt ist oder wo was kaputt, verrückt oder sonst was ist, also verrückt im Sinne von verschoben.
Ja, ja.
Und dann löse ich das. Aber manche Menschen ziehen ihre Eifersucht von einer Beziehung in die nächste und in die nächste, in die nächste und noch weiter und noch weiter, ohne zu sagen, hey, ich gucke mir das mal an und ich löse dieses Problem oder ich löse diesen Konflikt in mir. Und das finde ich so schade, weil es geht einfach auf Kosten von unseren Beziehungen. Und ich weiß einfach, dass es so gute Möglichkeiten gibt, mit dieser Eifersucht einfach umzugehen, sie aufzulösen, sie zu verändern, ohne dass es weitere Beziehungen belasten müsste, ohne dass Kinder darunter leiden. Weil es gibt immer Menschen, die leiden. Und ich produziere durch meine Eifersucht mein eigenes Leid, aber auch das Leid meiner Umwelt.
Ja, natürlich.
Und es ist so schade. Und ich erlebe leider wenn es ganz hardcore geht, klar, kommt man vielleicht irgendwann in die Therapie. Aber das könnten viel mehr und das könnte viel schneller gehen. Und das muss doch gar nicht jahrelang dauern, das ist Blödsinn. Also wenn man wirklich für sich versteht, hey, ich habe ein Problem mit Eifersucht und das weiß ich doch irgendwann. Also das ist ja nicht, wie es fällt mir morgens irgendwie wie Schuppen vor den Augen. Oh, ich glaube, ich bin wohl eifersüchtig. Ich glaube, das...
Also ich denke, dass viele, die eifersüchtig sind, die Verantwortung im Partner oder einer Partnerin suchen. Mhm. Ne, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich wäre ja nicht eifersüchtig, wenn du nicht dauernd an dein Telefon gehst, wenn du nicht mit der Frau da gerade gesprochen hättest, wenn du nicht irgendeiner anderen Frau hinterher guckst, irgendeinem anderen Mann, wie auch immer. Also ich befürchte, dass viele den Fehler oder den Auslöser nicht bei sich selbst suchen, sondern eben beim Partner und da eben eine klare Schuldzuweisung abgeben. Ja. Und das ist natürlich, man muss natürlich auch sich mal reflektieren und sagen, pass mal, es kann nicht sein, dass ich immer Partner treffe, die mich eifersüchtig machen. Ja. Ne? Ich muss mal überlegen, bin ich es?
Absolut. Und ich glaube auch, dass diese Eifersucht nicht immer nur auch auf Liebespartner sich bezieht, sondern auch auf Freundinnen, auf Kolleginnen, auf Dinge im Alltag. Also wenn du wirklich eine klassische Eifersucht hast, dann hast du die nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern dann bist du eifersüchtig auf die Freundin, die hat zu lange mit der anderen telefoniert und nicht genug mit dir.
Schrecklich.
Also das breitet sich einfach aus. Und das ist wirklich was Gift für unsere Beziehungen ist.
Ja.
Ich mag zwei, drei Sätze kurz sagen, um es vielleicht nochmal auch den Menschen begreiflich zu machen. Diese Eifersucht hat einen Ursprung. Und dieser Ursprung, der liegt häufig gar nicht in dem jetzigen Erleben, also in der Beziehung, dass der Partner oder die Partnerin irgendwas falsch gemacht hat oder Gründe liefert, um eifersüchtig zu sein, oder dass man vielleicht jetzt in dieser Beziehung oder in der vorherigen betrogen worden ist. Sondern das liegt ja häufig, und ich weiß, die meisten rollen schon wieder mit den Augen, wenn ich sage, es kommt ja nun mal häufig aus der Kindheit. Weil es gibt Menschen, die haben einfach ein Entwicklungstrauma. Es gibt Menschen, die haben einfach in der Kindheit Dinge erlebt, die genau dieses Thema quasi begründen. Zum Beispiel der Verlust von nahestehenden Bindungspersonen. Das kann auch bei der Geburt aber schon gewesen sein. Menschen, die im Brutkasten waren eine Zeit lang, weil sie vielleicht eine Gelbsucht hatten oder was. Es muss ja nicht mal das dramatische Ding sein von, oh, meine Eltern haben vielleicht irgendwas falsch gemacht. Mhm. Es gibt viele, viele Gründe, warum ein Säugling in diese existenzielle Verlustangst gekommen ist. Und dann ist man einfach, dann hat man Angst, eine nahestehende Bindungsperson wieder zu verlieren. Aber man wiederholt halt diesen Konflikt halt immer wieder und immer wieder. Und das muss man verstehen. Und es gibt Menschen, die einfach immer wieder gehört haben, dass sie nicht wertvoll sind, dass sie nicht besonders sind, dass sie nicht liebenswert sind. Ja, und dann kommen die auch nicht auf die Idee, dass sie liebenswert sind oder auf die Idee, dass sie eigentlich das Beste sind, was jemandem anderen passieren kann. Und dann bleiben die in dieser Angst, dass jemand anderes besser sein könnte. Auch eigentlich immer wieder Verlust, ne? Der Verlust von, ich verliere etwas, was mir jetzt vielleicht besonders wertvoll ist. Dann gibt's aber auch so Sachen wie fehlende Unabhängigkeit. Also wenn ich nie gelernt habe, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn ich nie wirklich gelernt habe, dass so wie ich bin, mein Leben selber meistern kann, dass eigentlich alles, was im Außen passiert, für mich vielleicht eine Herausforderung ist, aber nicht immer, oh, das Riesenproblem und ich schaff's nicht. Und dann habe ich einfach Sorge, dass ich alleine nicht zurechtkomme. Und dann ordne ich mich nicht. Ja, dann ordne ich mich unter und dann mache ich mich abhängig von anderen Menschen. Und dann habe ich natürlich auch Angst, dass ich das verlieren könnte an der Stelle.
Ja.
Und dann gibt's Menschen, die brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit als andere, weil sie sie vielleicht einfach als Kind nicht genug bekommen haben und brauchen diese Aufmerksamkeit, um sich zu spüren, um sich sicher zu fühlen. Und dann ist es schwierig, wenn die das nicht selbst erkennen, dass sie sich das Geld selber ja geben müssten. Wenn wir die Suche immer im Außen bleiben und das macht unfassbar anstrengend. Aber es sind alles Sachen, an denen ich arbeiten kann. Ich kann mir das angucken aus der Kindheit, ich kann mir angucken, wo ist es entstanden, ich kann mir angucken, wie sieht dieser Schmerz aus, ich kann mit diesem Schmerz arbeiten, ich kann das auflösen. Ist aber nicht die Aufgabe des Partners. Das Problem ist aber, dass der Partner oder die Partnerin das Problem aber hat und denkt, er oder sie muss es lösen.
Ja, da fehlt halt die Eigenreflexion. Ne? Wie gesagt, also das ist eben ganz wichtig. Horch mal in dich rein, sei ehrlich zu dir und überleg, woran liegt es jetzt? Ne? Liegt es wirklich daran, dass mein Partner potenziell irgendetwas getan hat, was mich vielleicht verletzen könnte? Oder liegt es einfach daran, dass ich Gefühle habe, die vielleicht sogar unbegründet sind und die ich aber lösen kann, diese Probleme. Ne? Also schwierig. Also ich glaube, dass da viele eher in diese Beschuldigungssituation reingehen. Wenn du nicht, dann hätte ich nicht diese Gefühle. Ist ja auch einfacher, als bei sich selbst zu suchen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Und man geht gerne den einfachen Weg.
Das ist auch richtig. Und das Problem ist auch, dass ich einfach nicht verstehe, warum Menschen in der Beziehung nicht erkennen, dass sie gemeinsam das irgendwie lösen müssen. Also das Problem ist ja häufig, dass, wie gesagt, ich bin verliebt, ja, vielleicht in den Mann oder die Frau. Ich möchte auch, dass die Beziehung funktioniert. Ich mache am Anfang noch mit dieser Erklärungsnot. Ich denke, okay, ich muss mich verändern. Dann ist es ja nicht mehr so.
Das ich heißt, muss beruhigen.
Ich muss beruhigen, genau. Ich versuche, alles so gut wie möglich zu machen, damit es nicht eskaliert. Vielleicht verlasse ich meine Freunde. Vielleicht gehe ich nicht mehr zu dem Verein, wo ich früher hingegangen bin. Das heißt, ich mache alles, um nicht auf diesen Glasscherben irgendwie auszurutschen. Also diese Beziehung, ne, ist sowieso schon auf Glasscherben, weil diese Eifersucht über allem drüber steht. Und dann gibt es diese Phase, wo ich versuche, es aber irgendwie alles richtig zu machen und ich merke aber, egal was ich mache, es reicht ja nicht. Weil es hat ja nichts mit mir zu tun. Und irgendwann ist der andere ausgebrannt und sagt, ich kann nicht mehr und ich hab, ne, und egal was ich mache, es ist nie gut genug. Und dann ist so, was ich am Anfang meinte, so die Würde total weg. Also die Würde vor dir selbst, dass du dich aufgegeben hast. Aber
ja,
auch natürlich,
absolut.
Ne, und auch die Würde des anderen natürlich, sich selber so runterzuschrauben und eigentlich nur so ein, ja, Häufchen Elend zu werden, was eigentlich das Leben nicht genießt, sondern immer nur in dieser Angstschleife bleibt.
Naja, und mit dieser Vorsicht ist es ja dann halt auch schwierig, frei zu leben. Ja, wenn man bei allem, was man sagt, bei allem, was man macht, darüber nachdenkt, was könnte jetzt der Partner darüber denken, könnte ich ihn vielleicht verletzen, das ist ja auch keine freie Art zu leben. Ne? Das ist ja, unter Druck. Das kann nicht funktionieren, zumindest nicht auf Dauer. Ja.
Und du bist ja wie so ein Fuchs, der halt immer guckt, ne, wie passt die Stimmung gerade, ist alle sind wir safe, ist alles okay oder guckt sie schon wieder komisch, runzelt sie schon wieder die Stirn oder eher, das ist, also das.
Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, ne?
Katastrophe. Immer und irgendwann stumpft man dann auch ab, ne, also entweder, entweder streitet man sich ständig oder man stumpft ab, man beschimpft sich oder man lässt den anderen alleine in seiner Eifersucht oder.
Richtig, also, kommt diese Scheißegal-Phase auch irgendwann, ne? Ja, ich kann es ja sowieso nicht richtig machen, dann ist auch egal, was ich tue, ne? Dann
und
können sie mich alle mal.
Und was ganz schwierig ist, was ich häufig auch höre, ist, dass Menschen dann so als du bist voll der Psycho und du brauchst mal eine Therapie und du gehörst in eine Klapse, also so alles.
Ja, dann ist die Beziehung eigentlich vorbei, ne?
Ne? So, was ich sag, so mit echt so entwürdigend, also den anderen demütigen. Ja. Und trotzdem trennen sich diese Paare häufig nicht. Und sich das auch anzugucken, warum bleibt jemand in so einer Beziehung? Hat ja wieder was auch mit dem, also ne, mit hat mit beiden was zu tun. Warum ist bin ich eifersüchtig und warum bleibe ich in einer Beziehung, wo Eifersucht die Beziehung dominiert? Hat ja wieder was mit dem zu tun, der in diese Beziehung reingeht. Und da hast du ja auch schon ganz richtig gesagt, Selbstreflexion ist alles. Ne? Auch zu verstehen, warum mache ich das so lange mit?
Ja, das stimmt. Ich meine, der oder diejenige, die da durch die Eifersucht attackiert wird, man kann es ja wirklich so nennen, wenn es extrem ist, die denken vermutlich auch, sie haben eine gewisse Verantwortung. Und derer wollen sie sich nicht entziehen. Ja, weil wenn dir dauernd gesagt wird, du bist daran schuld, dass ich die ganze Zeit so eifersüchtig bin, dann ist das auch schwierig, da den Schritt zu gehen und zu sagen, weißt du was, nee, also das liegt jetzt an dir, löst das Problem, dann kannst du gerne zurückkommen, aber ich bin erstmal weg. Das ist ja dann auch schwierig, ne? Weil erstmal ist ja der Eifersüchtige das Opfer.
Mhm. Das stimmt.
Na, wobei das ja tatsächlich eine vertauschte Rolle ist, ne? Wenn jemand unbegründet eifersüchtig ist, dann ist eigentlich derjenige, der dauerhaft beschimpft wird, ja, ist das Opfer, weil der tut gar nicht, der kann nichts dafür, blöd gesagt.
Wie gesagt, für mich gibt es keine unbegründete Eifersucht, weil es hat immer einen Grund. Aber der Grund liegt in mir.
Ne,
liegt
richtig.
Nicht unbedingt in der aktuellen Situation.
Richtig, also die Person, die da beschuldigt wird, ja. Also ich meine jetzt die Person, wo gesagt wird, ja, du hast jetzt komisch geguckt, du hast mit der Frau gesprochen oder du bist zu oft am Telefon. Ja, die Person kann letztendlich gar nichts dafür. Also ich sehe die schon so ein bisschen dann, wenn es echt extrem wird, in einer Opferposition, weil die zu Unrecht beschuldigt wird.
Aber wenn man sich das, also erstmal klar, ganz am Anfang normalerweise passiert das, du siehst auch vielleicht nicht immer die Dimension der Eifersucht, ne, das wird auch erst im Laufe der Zeit manchmal ja auch erst klar, aus einer kleinen Eifersüchtelei wird irgendwann deutlich, wow, das ist ein richtig fettes Thema und das ist ein richtig, also die Person hat echte Probleme, ist nicht immer am Anfang sofort deutlich. Aber wie gesagt, wenn ich in so einer Beziehung dann bleibe, dann hat es was mit mir zu tun, wenn ich in diesen Leidensprozess quasi einsteige. Und auch da sehen sich ja dann die Personen, die quasi bleiben, als Opfer. Aber wenn man sich dann anguckt, warum, ist es letzten Endes, haben die genauso ein Muster. Deren Muster ist dann nicht die Verlustangst, sondern deren Muster ist dann, oh, ich muss es allen recht machen oder ich muss immer die Verantwortung übernehmen, musste ich vielleicht als Kind schon viel zu früh. Auch das ist letzten Endes nur ein Muster, es ist nur ein anderes Muster.
Ja.
Aber beide bedingen sich halt gegenseitig. Ne? Manche definieren sich nur darüber, der Held zu sein, ist auch ein Muster.
Ja.
Und all diese Dinge muss man sich zusammen einfach angucken. Und was wirklich für mich immer super, super wichtig ist zu verstehen, wenn der andere so ein Problem hat, dann kann ich dieses Problem A nicht runterspielen, ich kann es nicht bekämpfen, ich kann den anderen dafür nicht zur Schnecke machen, ich kann nicht drohen, wenn du dann, also all diese Sachen, so die aus der Hilflosigkeit heraus passieren, die sind alle für den Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja, so kann man es formulieren.
Aber natürlich sind es die Verhaltensweisen von Menschen, die ja nicht wissen, was sie machen sollen in so einer Situation.
Ja.
Und deshalb ist es super, dass nicht der eifersüchtig ist, nur in die Therapie geht, sondern der Partner oder die Partnerin eben auch. Mhm. Aber es ist häufig so, du hast das Problem, geh du das mal lösen. Nee, es brauchen beide, weil den Umgang mit Eifersucht wirklich zu erlernen und zu verstehen, was mache ich? Also ich sage mal so ein gutes Beispiel, wenn du siehst, dass deine Partnerin oder dein Partner Bauchschmerzen hat, sich wirklich vor Schmerzen krümmt, was würdest du machen?
Ich?
Ja.
Ja, abchecken, wie gefährlich es ist und dann mit ihr oder ihm zusammen ins Krankenhaus fahren.
Mhm. Ne? Aber was würdest du machen? Wie würdest du dich verhalten?
Ja, unterstützen und verstehen.
Das heißt, du wärst zugewandt.
Natürlich.
Würdest beruhigen. Und genauso ist es mit einer Eifersucht auch. Mhm. Also wenn ich verstehe, dass der andere gerade in seiner Eifersucht oder ihrer Eifersucht gefangen ist, dann braucht es den roten Teppich. Von mir zum anderen und zu sagen, hey, pass auf, komm her. Ich halte dich, ich bin da. Lass uns gerade atmen, lass uns irgendwie gemeinsam hier sein. Ich gebe dir Sicherheit. Ich muss nicht, wie gesagt, nicht gegen ankämpfen, nicht verteufeln, sondern ich nehme das ernst, als ob jemand droht einen akuten Blinddarmdurchbruch zu haben. Das ist unterm Strich genau das Gleiche, weil da ist gerade das Herz, was sich zusammenzieht, wie du vorhin gesagt hast. Das ist ein Schmerz.
Ja, das ist ja das, was ich sage. Also es ist wichtig, dieses Problem ernst zu nehmen. Man muss eben gucken, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Ja, also wenn ich 10-mal am Tag eine Eifersuchtsattacke über mich ergehen lassen muss, Ja, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, ey, da ist mit Verständnis und Unterstützung meinerseits und dem roten Teppich nichts mehr zu tun. Mhm. Dann muss man wirklich aktiv werden und sagen, pass auf, wir machen zusammen eine Therapie, weil alleine bekommt man es dann einfach nicht in den Griff. Ja, das ist so. Da hilft auch dann das alleinige Verständnis nicht. Mhm. Na, aber das ist ja das, was du auch gesagt hast. Dann muss man wirklich gucken, woran liegt es, wo ist der Ursprung und was können wir gemeinsam jetzt dagegen tun.
Und ich würde mir immer total auch wünschen von den Leuten, dass man das einfach aus der Liebe heraus macht und nicht aus dem Grund heraus, da, also du musst das Problem jetzt lösen, damit wir eine Chance haben. Das ist so häufig das, was dahinter steckt, wenn dann ein Partner mitkommt zur Therapie. Ja, ich mach's ja jetzt, ne, und so, aber nee, du machst es, weil du deinen Partner liebst und Liebe will unterstützend sein, ohne was zu fordern.
Ja, ja, so sollte es sein.
So sollte es sein. Ist aber für viele tatsächlich immer noch echt eine Herausforderung. Und wenn ich dann tatsächlich manchmal auch so höre, ich meine, nochmal, ich kann das super verstehen, ne? Wenn ich das dann auch höre, wirklich, ah, der oder die hat im Handy natürlich dann geguckt, oh, mit wem hat er oder sie geschattet oder was. Das sind alles so Vertrauensbrüche, wo ich natürlich denke, klar ist der Partner dann enttäuscht und wütend oder sagt, boah, Handy gucken für mich geht gar nicht oder was auch immer, ne? Oder im PC hinterher spionieren, wie auch immer. Also da werden ja massiv Grenzen auch verletzt, ganz klar.
Ja.
Aber wenn ich das wirklich in meiner Beziehung habe, dass ich das dann auch ernst nehme und wirklich sage, hey, warte mal, wir haben hier echt ein fettes Problem und das ist sowas wie ein Virus, da müssen wir mit zum Arzt oder müssen wir irgendwo hingehen, das müssen wir uns angucken, weil das wird unsere Beziehung dauerhaft zerstören.
Absolut.
Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und dieses Leiden kann ich eigentlich immer verkürzen, ne? Wenn ich das merke, da kann die Partnerin oder der Partner noch so toll sein, noch so reich sein. Der Sex kann noch so geil sein. Es ist einfach, wenn das Thema wirklich zu groß wird, dann wird es langfristig die Beziehung kaputt machen. Aber den Menschen leider auch ein Stück weit.
Ja, natürlich. Also diejenige oder derjenige, der unter dieser Eifersucht leidet, der leidet ja auch wirklich. Ne? Haben wir ja gerade schon gesagt, es ist ein Schmerz, egal ob begründet oder nicht. Es ist ein Schmerz, das tut weh, man versteht ihn selber nicht. Das ist wirklich Quälerei. Das tut weh. Ja.
Und das Blöde ist, dass wenn man das im Coaching oder in der Therapie sich anguckt, dass manchmal die Partner oder die Partnerin es gewohnt sind, sich für irgendwas schuldig zu fühlen. Also Menschen erkennen sich ja häufig auch und ziehen immer die gleichen Menschen auch wieder an, letzten Endes. Wenn ich es gewohnt bin, jemand zu sein, der es eigentlich kennt, sich schuldig zu fühlen, dann passt mir natürlich wiederum eine Partnerin, die mich beschuldigt, untreu zu sein, immer gut ins Muster. Aber das ist so tricky halt. Und das ist natürlich auch, ich weiß auch nicht, warum mein Auto kaputt ist. Dann mache ich die Motorhaube auf, gucke da rein und denke so, ich sehe hier nur Drähte oder sonst was, keine Ahnung. Und so ist das mit der Psyche natürlich bei uns Menschen auch. Wenn du keine psychologischen Grundkenntnisse hast und warum solltest du sie haben, dann erkennst du ja deine Muster auch nicht unbedingt. Nee. Dann weißt du ja auch nicht, warum lande ich immer wieder mit einer eifersüchtigen Partnerin oder mit einem eifersüchtigen Partner. Warum schon wieder? Weil deine Sensoren leider auch genau darauf getunt sind. Warum werde ich immer wieder betrogen? Weil deine Sensoren darauf getunt sind.
Ja.
Also muss ich die Sensoren verändern.
Ja, das ist natürlich schwierig.
Absolut. Und das ist so, so, so schade, dass Menschen sich da nicht einfach besser aufstellen und dass teilweise sich, mir tut das immer so leid, wenn dann Kinder noch mit im Spiel sind. Ne, wenn sich zwei Erwachsene an die Köppe gehen,
Eine Sache.
Aber wenn dann noch Kinder mit im Spiel sind und dann geht's auch noch über die Kinder und dann geht's vors Gericht und alles Mögliche, es hört ja nicht auf. Und gestern habe ich noch einen Bericht gehört über, dass wir so viele alleinerziehende Mütter haben wie noch nie zuvor, wo ich auch immer denke, so, What the fuck? Dieses Familienmodell, was in sich einfach ein extrem wichtiges Konzept ist, verdammt nochmal, besteht einfach aus mehreren Bindungspersonen als nur einer. Es ist mir ja wurscht, ob das zwei Väter, zwei Mütter oder sonst was sind, aber ich glaube, wir überlegen einfach manchmal nicht, was das alles für Folgen hat. Also wenn ich mir wirklich das Bindungs- und Paarungsverhalten unserer heutigen Gesellschaft angucke, könnte ich manchmal aus der Haut fahren. Also,
auch wenn, ja, man kann aber halt auch nichts erzwingen, ne? Und das sehe ich ja auch so. Manchmal treffen sich einfach zwei Menschen, die nicht zusammenpassen, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ja, dann ist es halt auch einfach schwierig.
Aber die trennen sich dann friedlich, Uschi, weißt du? Ja, das stimmt. Gehen dann auseinander, sagen, hey, war schön mit dir, aber irgendwie jetzt lass uns was anderes machen. Die haben aber nicht so einen Zorn miteinander.
Ja, gut, das stimmt.
Die leiden auch nicht so noch dem anderen und trauern hinterher und zelebrieren aber auch diese Geschichte von, oh, ich bin mal betrogen worden oder mir ist das und das passiert, auch nicht so hin und her.
Ja, gut, das stimmt.
Aber wenn ich das höre oder das auch sehe, warum manche Menschen Single bleiben, weil sie vermeiden wollen, dass es wieder wehtut, ist auch nicht richtig. Warum manche Menschen von einer Beziehung in die nächste gehen, weil sie denken, sie müssten irgendwas anderes finden als sich selbst, ist auch nicht richtig. Aber so dieses Konstrukt von, was brauchen wir oder wie müssen wir als Menschen uns denn aufstellen, um einfach glückliche Beziehungen zu leben, ist nicht so fucking schwer. Aber wir machen es uns so fucking schwer.
Ja, wobei ich ja da auch ein bisschen eine andere Theorie habe. Ne? Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja,
sagst also du noch mal.
Ich weiß nicht, ob der Mensch als Mensch dazu geschaffen ist, in Monogamie und einer 40 oder 50 Jahre andauernden Familienkonzeption zu leben. Das weiß ich nicht, ja. Also, weil es gibt nur wenige Tiere, die das tun. Und ich weiß nicht, warum der Mensch ausgerechnet meint, er müsste das tun. Und von daher denke ich, okay, dieses Familienkonstrukt, von dem du jetzt da sprichst, weiß ich nicht, inwieweit das durch äußere Konventionen, durch eine Entwicklung aufgedrückt wurde.
Okay,
weiß ich nicht. Aber da können wir noch ein anderes Mal drüber sprechen.
Können wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Aber ein, zwei Sätze tatsächlich vielleicht auch einfach nur dazu. Guck mal, ich glaube, früher sind Menschen ja gar nicht so alt geworden. Deshalb war dieser Gedanke von, bis dass der Tod uns scheidet.
Kurz gar nicht weg, dauerte nicht so lange.
Genau. Der war ja einfach absehbarer. Weil das passierte ja eher.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Ding. Ne? Also Menschen werden einfach älter. Das mit der Monogamie, da bin ich ja fast bei dir, wo ich auch denke, vielleicht ist das nicht unbedingt die einzige Beziehungsform, die uns glücklich macht. Mein Problem ist ein bisschen dabei dieses Besitzdenken, was wir ganz am Anfang hatten, so angelegt meins.
Ja, genau.
Wo ich denke, so, ist es denn wirklich so, dass ich A, nur einen Menschen lieben kann, B, dass wenn ich mich mit jemandem zusammentue, dass nur dieser eine Mensch mich dann glücklich machen kann? Oder ist es auch möglich, vielleicht nochmal zu verstehen, dass ich kann den lieben, ich kann vielleicht aber auch jemand anders lieben und dann ist es wieder an den AGBs zu sagen, okay, wollen wir monogam sein oder wollen wir sagen, wenn es denn mal passiert, müssen wir drüber sprechen, was machen wir dann damit oder öffnen wir uns? Es gibt unterschiedlichste Modelle, aber die müssen nicht im Streit und nicht im Krieg und nicht wir lassen uns jetzt scheiden und machen ein Wechselmodell und du hast Anspruch auf die Kinder und du auch und das geht anders zu lösen. Also ich glaube, wir können auch sagen, okay, wir sind vielleicht gar nicht für Monogamie gemacht, okay, aber das heißt nicht gleich, dass wir deshalb im Streit oder vorm Familiengericht enden müssen. Weißt du, so dieser...
Du schlägst jetzt den Bogen, ja klar. Ja. Also das sowieso generell, also das ist ja in jeder Konfliktsituation so, es sind alle Konfliktsituationen lösbar, kommunikativ, man muss es halt nur auch wollen. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind dazu nicht in der Lage, die wollen es nicht. Da gibt es irgendwelche Blockaden, ja, dass man keine Kompromisse schließen will, wie auch immer. Die gibt es, ja, die wird es leider immer geben. Ich habe momentan ein bisschen das Gefühl, dass das eher mehr wird, dass viele Menschen sehr egoistisch sind. Und dann hat man natürlich direkt dann, nee, ich gönne dir das jetzt nicht. Du musst aber jetzt mehr Unterhalt zahlen und du kriegst die Kinder jetzt nicht mehr. Irgendwas böse. Ja, also das ist, glaube ich, deutlich mehr geworden und wir vergessen oft, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, auch in Beziehungen, auch in den Situationen mit den Kindern. Wir haben keinen Hunger, die leben hoffentlich alle im trockenen Haus hier und man muss da einfach sich noch mal ein bisschen besinnen und sagen, ey, weißt du was, das kriegen wir doch irgendwie hin, ohne uns da gleich mit Feuersbrünsten zu bewerfen.
Hm, ja, das stimmt.
Das sind wir wieder bei der Kommunikation.
Kommunikation ist generell sowieso, ne, über alles reden und offene Kommunikation, wohlwollende Kommunikation.
Sehr
ich bin immer Fan von Egoismus, aber von gesundem Egoismus.
Ja, genau. Ne? Also man darf nicht verzichten auf irgendetwas immer zugunsten einer zweiten oder dritten Person. Mhm. Ja, das ist ungesund auf Dauer, aber ein bisschen Egoismus ist okay.
Absolut. Also das mit der Monogamie können wir uns gerne nochmal anderweitig angucken, weil sonst driften wir jetzt wirklich zu sehr ab.
Ja, völlig, wir eskalieren.
Wir eskalieren, genau. Ich würde einfach den Sack, glaube ich, auch mehr oder weniger zubinden, weil ich glaube, zum Thema Eifersucht haben wir jetzt wirklich viel gesagt. Es hat Gründe, es braucht Unterstützung. Ich würde den Menschen wirklich wünschen, dass sie verstehen, dass das was ist, was man lösen kann. Das ist kein Hexenwerk, also ist kein Krebsgeschwür, was irgendwie nicht behandelt werden kann. Witzig finde ich noch, um vielleicht noch einen Aspekt mit reinzunehmen zum Schluss. Ich wohne ja jetzt in Spanien seit ein paar Jahren und hier wird der Umgang mit Eifersucht, der ist ganz anders. Also ich glaube, dass hier, wenn du nicht eifersüchtig bist, dann kriegst du Probleme, weil das heißt hier gleichzeitig, wenn du kein Temperament hast und wenn du nicht auch irgendwie ein bisschen so, da ist ja so dieses Macho-Gehabe und auch der Mädels, da ist so, das ist fast etwas, was gesellschaftlich ist.
Aber das interessant.
Aber das ist so was, was Feuriges. Mhm. Da wird kurz einmal auf den Tisch gehauen, so nach dem Motto so, meins hier, fertig. Mhm. Und es gibt auch eine kurze Szene vielleicht mal.
Mhm.
Und danach gibt es Versöhnungsex und gut ist.
Auch eine gute Möglichkeit. Da bin ich doch ganz bei dir, ich komme nach Spanien. Hola, señore.
Genau. Und das ist natürlich jetzt sehr plakativ und das gilt auch für alle. Natürlich gibt es ja auch Menschen, die hier, ne, das ist ganz klar. Aber es ist so eine, auch so ein bisschen so eine kulturelle Geschichte.
Ja.
Und ich kenne es auch tatsächlich natürlich aus den, also mein erster Mann war ja nun mal Araber und aus den arabischen Familien auch ein bisschen, dass so dieses, oh, was guckst du? Ne, also so, hast du meine Frau angeguckt?
Ich hau dir eine.
Ne, genau, es wirklich häufig auch nochmal, Leute, das ist nicht gegen Araber, um Gottes Willen, versteht uns nicht falsch.
Nein.
Ne, das ist ein bisschen überspitzt, aber es gibt so ein Ehrverhalten halt, ne, wenn du da nicht deine Frau irgendwie beschützt oder zeigst auch, und da wollen die Frauen das zum Teil ja auch. Also es gibt auch diese Frauen, die natürlich sagen, wenn der Mann nicht zeigt, dass ich seins bin oder mich nicht verteidigt, dann ist das ja auch alles irgendwie nichts, oder wenn er nicht eifersüchtig ist, dann heißt es, er interessiert sich nicht für mich. Auch das muss man sich natürlich nochmal angucken. Ne? Eifersucht ist ein großes Thema. Kulturelle Einflüsse haben auch manchmal natürlich eine Bedeutung. Aber man muss sich angucken, wann reden wir über krankhafte Eifersucht. Das war
ja auf jeden Fall
genau wichtig zu sagen. Und das ist in jeder Kultur, glaube ich, einfach schwierig. Wenn Kontrolle im Spiel ist, dann ist es einfach schwierig.
Ja.
Abschlussfrage noch. Handy kontrollieren, ja oder nein?
Schwierig. Ganz schwierig. Ich muss ja, weißt du ja, ich habe ja damals durch die Handykontrolle rausgefunden, dass mein Mann eben fremdgegangen ist, weil ich ein Gefühl hatte und auf Nachfrage keine ehrliche Antwort kam. Und tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich habe es gemacht. Ich weiß nicht, wieso es jetzt klingelt. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Weiß nicht, was richtig ist und was falsch ist. In meinem Fall hat mir das Gefühl das Richtige gesagt. Und ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist oder war oder nicht. Für mich war es in dem Fall richtig. Ich glaube, das muss man situativ aus dem Gefühl heraus. Eine Dauerkontrolle finde ich global katastrophal. Ja, es sei denn, man hat abgesprochen. Also ich kenne zum Beispiel Pärchen, die haben gegenseitig da ihre PIN oder was man da hat. Und da ist es dann auch so, kannst mal, ruf mal eben an, da vorne liegt mein Telefon, geh da ran. Das ist ein Vertrauensbeweis und da ist es total egal, weil da steht nirgendwo was drin, was den anderen eifersüchtig machen könnte. Ja, das ist auch eine Art, damit umzugehen, wenn man das so handhabt. Also, ich weiß nicht.
Okay, wir nehmen mal diese Frage mit und stellen sie einfach mal unseren Zuhörern und unseren Zuschauern.
Ja, gute Idee. Ja.
Und vielleicht mag der eine oder andere ja mal da seinen Kommentar zu abgeben. Also, liebe Leute, wie haltet ihr es damit? Handy gucken, ja oder nein? Hilfreich, ja oder nein? Wie würdet ihr damit umgehen? Oder was würdet ihr, oder was habt ihr schon erlebt damit? Fände ich spannend. Ja. Vielleicht mögt ihr uns da mal in den Kommentaren irgendwie euer Feedback geben. Und ansonsten, wie gesagt, machen wir Schluss heute, oder?
Ja.
Ich glaube, haben noch, oder haben wir was vergessen? Fehlt noch was?
Das fällt mir ein, wenn wir abgeschlossen haben hier.
Wie immer.
Dann denke ich, was ich sagen wollte.
Wie immer. Aber auch das können wir ja dann noch nachreichen.
Das reichen wir nach, genau.
Genau. Und ich habe, glaube ich, habe fertig.
Okay.
Also schreibt uns gerne in die Kommentare, immer auch
richtig,
an der Stelle
richtig.
Sowieso. Kommentieren finden wir super. Daumen hoch, Kanal abonnieren, weiter teilen finden wir auch super. Dürft ihr alles gerne machen. Ihr dürft auch mal konstruktive Kritik äußern, was wir vielleicht besser machen sollen, anders machen sollen. Auch super, super gerne, gar keine Frage.
Ich habe neue Kopfhörer, auch gerne dazu einen Kommentar. Ja, also bitte.
Okay, und wir hoffen ja, dass das jetzt mit dem PC dann, und du bist ja da noch nicht fertig mit deiner technischen Veränderung.
Ich arbeite dran.
Du arbeitest dran. Mal gucken, was uns dann tonal auch noch erwartet. Wir werden es sehen.
Ja.
Okay, dann sag zu, Kuss und Schluss. Tschüss.
Tschüss.